safest car. He's the most honest car you ever see.
It's been a dream ever since I've had it.
The first time I heard that engine screaming, I thought, I gotta have one of those.
For me, the cars have personality.
What's great about a BMW Classic is the community that surrounds it.
When you listen to that, that's why we're here.
Willkommen zum Podcast Classic Heart der BMW Group Classic. Und ja, Sie sind richtig, weil wir sprechen heute mal auf Deutsch, denn wir wollen verschiedene Kanäle erreichen und somit haben wir heute auch Gäste, mit denen wir deutschsprachig full on machen können hier bei uns im Podcast. Und ich bin JP und freue mich, dass alle wieder mit eingeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich über unsere Gäste heute, denn wir machen wieder eine richtige Podcast-Party. Denn es ist nicht ein One-to-One hier, sondern heute haben wir drei Gäste, und zwar Hieb, Aris und Robert. Alle drei haben gerade ein super cooles Event auf die Beine gestellt. Willkommen bei Classic Heart, Hieb, Robert und Aris.
Hi, danke.
Servus. Hey.
Danke, Javier.
Ich habe jetzt ein bisschen schon vorgegriffen und wir haben einfach mal gesagt, dass ihr für ein Event zuständig wart, was für Furore gesorgt hat in München und auch darüber hinaus. Sogar das Classic Driver darüber berichtet hat, weil es so cool gewesen ist. Ich finde, ihr solltet uns mehr darüber erzählen. Und zwar war das Thresham Event, die zweite Ausgabe nach Push, 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 den Hieb und Robert auf die Beine gestellt haben. Und diesmal flankiert von Aris und auch den Hofmeistern gab es ein wunderbares Treffen in München. Erzählt uns ein bisschen mehr darüber, bitte. Wer will anfangen?
Okay, also mit Thresham haben wir...
Aller Anfang ist schwer, das ist ja normal.
Ja, also die Backstory ist ein bisschen komplexer. Eigentlich haben wir was völlig anderes geplant gehabt und hatten relativ kurzfristig aufgrund von Verfügbarkeiten etc. unseren Plan ändern müssen und haben so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir das Thema Racecars, das Thema Autos, Rennfahrzeuge, die dafür gemacht wurden, sie wirklich ranzunehmen, sie wirklich herzunehmen, sie wirklich zu benutzen, mit einem anderen Thema zu verbinden, das eigentlich eine sehr ähnliche Philosophie oder DNA sozusagen teilt, nämlich das Skateboarden. Das zu kombinieren fanden wir sehr spannend, vor allem auch von der ästhetischen Perspektive, vor allem auch aus der Perspektive zu sagen, lass uns das Thema dann so ausschmücken, dass wir Merch haben, dass wir Artworks haben, die sozusagen auch diese Verbindung herstellen, diese Verbindung visuell transportieren können. Ja, und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns eine Skatehalle geholt mit einem relativ großen Außengelände, in Anführungsstrichen relativ groß, auf das Thema kommen wir noch, und haben über zwei Tage die Hofmeister eingeladen zum Season Closing, aber auch natürlich versucht, eine offene Car-Scene aus und um München herum zu diesem Event zu holen, um zu zeigen, was diese beiden Kulturen, was diese beiden Subkulturen so ein bisschen teilen, verbinden etc. Und einfach eine gute Zeit mit denen zusammen zu haben.
Und das ist ja auch trefflich gelungen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz, Aris, nur für die zwei oder drei Zuhörer, die das Wort Hofmeister nur in Verbindung bringen mit dem legendären Designer, der sehr viel bedeutende BMW entworfen hat. Hofmeister ist ein lockerer Zusammenschluss, eigentlich gestartet als WhatsApp-Gruppe von BMW-Enthusiasten, jungen BMW-Enthusiasten oder jüngeren Datums, sage ich jetzt mal, die einfach wirklich das Game auch ein bisschen auffrischen und natürlich einfach Teil eines Trends sind, den man jetzt ja auch sieht. Einfach ein easygoing Zusammenschluss, über Marken hinausdenken, einfach nur wirklich eine gute Zeit haben, auch sehr fachliche Gespräche. Ich meine, das musste ich wirklich sagen, weil ich durfte ja bei euch sein als Gast. Und muss sagen, es war wirklich interessant zu hören, dass man wirklich über Banzai-Skateboards aus den 80ern bis Zylinderkopfdichtung eigentlich jegliche Unterhaltung mitgehört hat. Würdet ihr sagen, dass das auch ein bisschen die Schönheit oder das Spezielle an eurem Event war? Dass es wirklich so übergreifend war, so kulturell übergreifend, Robert?
Definitiv. Also ich glaube, unser Ziel ist es, dass es ungezwungen ist. Also dass es wirklich von alleine passiert, dass man nicht versucht, etwas Spezifisches zu machen. Und dass es auch nicht zu nerdy wird. Also wie du sagst, dass nicht nur über Zylinderkopfdichtungen und Kompression gesprochen wird, sondern vielleicht auch nur über Kunst oder gar nichts, was mit Autos zu tun hat. Mhm. Und das ist genau die Besonderheit und genau das, was wir versucht haben zu veranstalten, dass es nicht ein typisches Cars & Coffee ist, wo man sein Auto wohin schleppt, es einparkt und dann eigentlich nicht mit den anderen Leuten spricht und dann wieder wegfährt, sondern eher, dass man wirklich abhängt, so lange wie möglich bleibt. Und wenn es ist, auch mehrmals kommt oder den ganzen Tag bleibt, wie du es ja auch gemacht hast, was uns am meisten freut.
Es war auch wirklich ein Ort zum Bleiben tatsächlich. Also man ist nicht gekommen, um zu gehen, sondern ist man gekommen, um zu bleiben. Und das fand ich wirklich mega, mega spannend, das zu sehen. Zumal ich auch immer ein großer Freund dafür bin, wenn Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit haben. Heb, jetzt habt ihr ja das Thema Kunst und Auto und Skaten in ein, sage ich jetzt mal, ein Gefäß gebracht. Ja. Wo lag die Motivation denn dahinter? Warum glaubt ihr, dass Kunst und Auto funktioniert und das auch noch mit der Subkultur Skaten funktionieren kann?
Was viele Leute, glaube ich, gar nicht sehen, wenn die auf unser Event kommen, dass wir relativ viel Zeit damit verbringen, Thema herauszuarbeiten und mit Künstlern wie Kuratoren an Kunstwerken, sei es jetzt Plakate oder Bilder oder Skulpturen sind. Und wir glauben einfach dran, dass halt viel, dass der Grundstein quasi ist für so eine Veranstaltung. Und dieses Mal war es in Form von einem Skate-Contest und Kunst, die sich beider ästhetischen Welten gezogen hat. Also einmal Skateboarding mit Magazines, was man halt so kennt, und einmal dieser BMW-Rennwelt sozusagen.
Verstehe. Ich meine, das ist, das macht es wirklich tatsächlich auch spannend. Ich glaube, nachdem wir jetzt so gleich so direkt ins Thema reingesprungen ist, fände ich es jetzt auch ganz schön, wenn wir euch mal näher kennenlernen. Heb, magst du mal beginnen? Erzähl uns mehr, was du machst, Heb.
Also ich bin eigentlich Produktdesigner, also das ist, wo ich herkomme, mache aber schon seit über einer Dekade Interface Design und ich bin angestellt bei der schwäbischen Firma Porsche.
Jetzt hast du gesagt Interface Design, gell?
Ja.
Das ist also quasi, weil ich stelle es mir so vor, dass du einfach dafür sorgst, dass das Auto mit uns als dem, der drin sitzt oder die drin sitzen, kommuniziert.
Genau, also es ist genau das, was ich mache. Ich mache das im Advanced Design, also in der Vorstudie quasi, bevor die richtige Arbeit beginnt, würde ich mal sagen. Und das ist genau das. Also brauchen wir Displays? Wie groß sind Displays? Was will ich eigentlich mit dem Auto reden eigentlich?
Ja, ich meine, das ist ein super spannendes Feld, weil da verändert sich ja auch ziemlich viel gerade, denn Autos werden mehr und mehr zum rollenden iPhone in der Wahrnehmung, zumindest in gewissen Fahrzeugklassen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wie intuitiv ist es. Also das finde ich ein super spannendes Feld. Das könnte man auch nochmal ein anderen Podcast packen. Bevor wir das tun, aber noch Ares. Du bist ja eher der Storyteller aus der Truppe in einer gewissen Art und Weise und hast das auch ein bisschen professionalisiert.
Ja, also bevor ich mich entschieden habe, die ganze Agenturwelt da ein bisschen zu bereiten, war ich auch kurz davor, in Pforzheim Industrial Design zu studieren. Das hätte mich in eine ähnliche Richtung verschlagen können wie die Jungs, die jetzt hier mit dabei sind. Aber ich habe mich dann tatsächlich für Marketing entschieden, 2009 eingestiegen in der Digitalagentur. Die habe ich nicht mitgegründet, aber war von relativ früh an dabei, die wir dann verkauft haben, 2016. Und dann ging es eigentlich relativ groß los mit dem ganzen globalen Social-Media-Kanälen, mini.com, Kampagnen etc. Wir haben Wingsuit-Piloten, Ventilatoren, Gebläse an die Brust geschnallt, mit denen wir Weltrekorde gebrochen haben, haben in der Wüste ganz viele Autos kaputt gemacht und sind da über Dünen gesprungen. Ja, und so sind so ein paar Kampagnen entstanden. Das war alles sehr cool. Aber jetzt in den letzten 12 bis 24 Monaten habe ich mir gedacht, ja, ich bin da jetzt schon sehr lange dabei. Ich habe schon sehr viel erlebt und vielleicht wird es mal Zeit für was Neues und was Eigenes zu entwickeln. Und da haben wir Unknown gegründet. Mit Unknown wollen wir uns eigentlich genau darauf fokussieren, was man mit Thrasher schon so ein bisschen dargestellt hat, nämlich Kulturen zusammenzubringen. Mit einer zeitgemäßen Ästhetik sozusagen dem Ganzen eine Plattform zu bieten. Idealerweise so eine Plattform zu bieten, dass viele Menschen das so toll finden, dass sie ganz viele Fotos und Videos davon machen und das dann posten. Weil ich glaube, dass diese Inhalte am Ende des Tages für Fans viel, viel wertvoller sind als Fotos, die die Marke irgendwo in Südafrika auf einer schönen Küstenstraße von Autos macht.
Robert, du machst auch Storytelling und zwar mit dem YouTube-Channel Heel to Toe. Ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube richtig, ne? Ich meine, ich sag's aber falsch.
Fast, Heel and Toe.
Heel and Toe.
Oder auf Deutsch Zwischengas. Ich hatte auch überlegt, das Zwischengas zu nennen.
Ja, das machen ja schon Schweizer Kollegen sehr erfolgreich.
Ja.
Muss man ja auch fairerweise sagen. Aber da machst du auch Storytelling, nämlich auf deine eigene Art und Weise. Dazu kommen wir auch noch später. Aber du hast auch einen Beruf in der Automobilwelt ergriffen.
tatsächlich auch mittlerweile oder es war im schwäbischen Bereich bei Mercedes-Benz und jetzt bin ich in Kalifornien, in San Diego. Und da haben Hip und ich uns auch kennengelernt und zwar im UI-Design, in der Designagentur, wo wir als Zulieferer für verschiedene OEMs gearbeitet haben. Und da mache ich auch UI-UX-Design.
Was macht eigentlich ein UI- und UX-Designer?
Ja, es ist, kommt genau diese Frage zurück, wenn man sagt, was man macht. Mal gibt es die kürzere Antwort, quasi alles, was digital im Auto ist, aber es hört ja nicht nur im Auto auf, sondern eigentlich die ganze Interaktion mit dem Auto. Also die ganze Experience, die gestalten wir, die kreieren wir und wir versuchen es so seamless und effortless zu machen wie möglich, wie man mit dem Auto interagiert. Also das klassische Human-Machine-Interface. Und das ist ziemlich spannend, weil man kann so ein bisschen zwei Welten zusammenbringen. Und das ist eine, die Passion für die Automotive und auch die Passion für das Digitale. Und ja, das ist sehr schwer, fordert sehr viel Kraft, aber es macht auch sehr viel Spaß.
Wann hat sich denn bei dir rauskristallisiert, Hieb, dass du was im Autodesign oder Autodesign ist es ja nicht, sondern aber eben in der Automobilwelt machen möchtest? Weil du hast ja gesagt, du hast eigentlich Produktdesign studiert. Im Übrigen Adrian von Heudonk auch.
Ja, ich hab's gehört, ja.
Und wer es noch nicht gehört hat, kann das tun, wenn er sich in unsere Podcast-Folge mit Adrian von Heudonk vertieft, dann wird er die Geschichte wissen. Und Adrian hat ein unheimliches Fable im Produktdesign für Stühle, was ich auch spannend finde. Aber das nur als Exkurs. Aber die Frage war ja, wie bist du denn dazu gekommen, dann in der Automobilwelt zu arbeiten?
Das war schon immer ein Traum von mir. Oder beziehungsweise habe ich schon in die Poesiealben meiner Klassenkameraden genau das reingeschrieben, Automobildesigner.
Ernsthaft?
Ja, ja, ernsthaft.
Cool.
Leider ein bisschen verfehlt, weil das Talent nicht ganz da war für Exterior Design. Und genau, dann bin ich im Produktdesign gelandet. Ich bin super froh, das ist genau mein Ding gewesen. Passt zu mir und meinem Charakter und dann habe ich den Weg gewählt. Und bin dann über Umwege, ich habe vorher viel für BMW gearbeitet, dann schlussendlich bei Porsche gelandet.
In einem Vorgespräch hast du aber auch gesagt, dass Fast and Furious auch ein wenig deine Automobilkultur geprägt hat.
Ja, total. Also nicht die Filmreihe, ist für mich immer nur der erste Film gewesen. Aber so in den 90ern aufgewachsen, war so Anfang der 2000er, war für mich dann einfach, hat das so einen Trigger gepullt. Ja? Also ich habe schon immer Autos geliebt, auch als Kind. Aber dann zu sehen, was erstens man mit Autos machen kann, aber auch, was ist so Car-Kultur oder ja, die Amerikaner nennen das Car-Culture. Die Deutschen haben gar nicht so einen richtigen Begriff dafür. Aber für mich war das mega der Trigger in die genau dieses Feld, weil Autos verändern, Autos tunen, ja, was im Motorsport ja sehr, sehr ähnlich ist, ja, nur mit einem anderen Ziel. Ich bin auch so ein Forenkind. Ich bin ja viele Foren besucht und Anfang der 2000er. Und ja, das hat die Tür für viele Leute und auch viele Enthusiasten, glaube ich, geöffnet, egal in welche Richtung das geht.
Also da hast du natürlich was völlig Richtiges gesagt. Ich finde es auch überraschend, dass das Land des Automobils kein wirklich gutes Wort hat. Oder sagen wir zumindest, es gibt ein gutes Wort, weil ich finde das Wort Automobilkultur eigentlich ganz passend. Nur es ist so stolperig und wird wenig genutzt, dass wir dann immer gerne in die Anglizismen verfallen. Aber was ich sagen muss, weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber es gibt einen Parlamentarkreis oder Parlamentskreis, der sich nennt Deutsche Gesellschaft Automobiles Kulturgut. Ich finde aber, dass wir eigentlich nicht einen Parlamentarkreis brauchen, um zu definieren, was Automobilkultur oder was das Auto als Kulturgut sein soll. Aber Aris, viel interessanter, wenn du an Autos zurückdenkst, was ist deine frühe Erinnerung?
Also eine der für mich emotionalsten Highlights war tatsächlich, ich glaube, 5. oder 6. Klasse. Das müsste ungefähr die Need for Speed 4 High Stakes Time gewesen sein. Und ich weiß nicht, wer von euch Need for Speed 4 High Stakes mehr gespielt hat. Da gab es den Showroom. Das heißt, man konnte nicht nur die Autos auswählen, leicht modifizieren und fahren, sondern man konnte sich so in dem Showroom sogar Videos anschauen. Die habe ich, wenn ich zurückdenke, so in 4K in Erinnerung. Das war für mich so emotional das krasseste Highlight. So, das war super spezifisch. Wenn ich mir die Sachen jetzt auf YouTube anschaue, dann wundere ich mich, dass man überhaupt Fahrzeuge erkennen konnte. So, auf jeden Fall fand ich das so emotional für mich triggernd, dass die Frage nach, oder die Aufgabe in der 5. oder 6. Klasse, jeder hält jetzt mal ein Referat zu einem Thema. Dann habe ich natürlich irgendwie dieses Thema Sportwagen für mich genommen. halt gefühlt so das komplette Portfolio von Need for Speed 4 Autos einmal abgeschrieben, auf Klarsichtfolien ausgedruckt und jedes einzelne Fahrzeug präsentiert. Und das war dann auch was da, glaube ich, statt einer halben Stunde fast 2 Stunden gedauert hat halt. Und ich glaube, mein Gymnasiallehrer hatte so viel Mitleid mit mir, dass er mir dann immer wieder eine Follow-Obsession gegeben hat. So. Da hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass ich doch so ein bisschen Benzin geschnuppert habe, auch in meiner Jugend. Ja.
Ich meine, das zeigt einfach nochmal unseren Altersunterschied, Aris, weil für mich war, wenn wir in Need for Speed Terms reden, dann war es natürlich für mich 98 auf dem Windows-Rechner Need for Speed 3 Hot Pursuit. Das war mein Game und da konnten wir von 4K nur träumen. Also da war es einfach eine Ansammlung von Pixeln, wo du erkennen konntest, okay, das ist kalifornischer Highway Cop, der da hinter dir herfährt und so weiter. Aber ich glaube, dass gerade Computerspiele so unheimlich viel und Konsolenspiele so unheimlich viel für unsere Sozialisation auch getan haben, was Autos angeht. Ich meine, als ich in der Villa d'Este den Istera das erste Mal gesehen habe, das Auto mit dem, was ja das absolute Need for Speed Top-Auto war, da ist mir das Herz aufgegangen. Robert, wie war es denn bei dir? Weil ich meine, wir müssen das, ich finde, das sollte man noch kurz erwähnen, wenn jemand zu Hause beeinflusst ist von Autos gewesen, dann dürftest du gewesen sein. Denn dein Vater ist Ian Cameron, ein Autodesigner, der lange, als zumindest in der Zeit, der ich ihn kennenlernte, war seine Zeit bei Rolls-Royce, aber auch bei vielen anderen Firmen. Aber wie ist es denn, groß zu werden in so einem Haushalt, wenn man dann nicht Autos mag? Geht eigentlich gar nicht.
Es geht nicht, ist keine Option. Aber zum Glück mag ich Autos, deswegen Konflikt dezent aus dem Weg gegangen. Aber tatsächlich, ich glaube, Aris spricht einen super wichtigen Punkt an und das sind echt Videospiele oder generell auch bei Autos heute. Oftmals ist es das, was in der Kindheit passiert, was einem sehr prägt.
Aber was ist denn so deine erste Automobilerinnerung, wenn du mal zurückblickst? Was ist so dein erstes Mal, wo du vielleicht einen Geruch, den du erinnerst, oder ein Geräusch, ein Sound oder sowas?
Ich würde sagen, wahrscheinlich immer in eines der Firmen wegen von meinem Papa. Und das waren meistens Autos mit einem reinen Sechszylinder und handgeschalten. Also man kann sich es vorstellen. Oder tatsächlich hat er auch früher mal so ein G-Modell 911. Und das ist auch deshalb ein Auto, was ich unbedingt irgendwann mal selber besitzen will. So ein Poster-Dream-Car für mich. Und immer diese Mitfahrten, das hat mich echt geprägt.
Wir sollten nochmal über die Veranstaltung sprechen, dem Thresham-Event. Wer war eigentlich alles mit dabei und was ist Thresham und wie ist es denn überhaupt entstanden? Also wir reden von einer Veranstaltung, wo es der Begeisterung an dem Automobil nicht mangelte, denn wir haben gesehen, dass es sauvoll war und sehr viele Autos mehr als erwartet. Aber was ist Thresham? Was war die Intention des Events und was haben die Hofmeister damit zu tun? Und viel wichtiger auch für uns, was hat BMW Classic damit zu tun?
Im Kern wollen wir immer eine Veranstaltung machen, die so ein paar Sachen verbindet. Also es war immer für uns Communities und Marken und Künstler, dass dieses Dreieck so gespannt wird. Und dafür brauchen wir natürlich immer, wir brauchen Support und auch Fahrzeuge. Und da bietet sich die BMW-Sammlung an. Also gab es schon viel Kontakt auch zu unserem ersten Event, Push, 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 wo wir so ein E30 Tecotto ausgestellt hatten. Und so wurden wir gefragt bei Thresham in diesem Jahr, ob wir nicht noch ein Season Closing für Hofmeisters machen wollen. Und natürlich haben wir zugesagt und das als Pre-Event zu unserem eigentlichen Event gemacht. Genau.
Und ihr hattet ja freundlicherweise, wenn ich das richtig verstanden habe, die Freunde von Hofmeister etwas früher eingeladen. Die kamen dann noch früher als geplant, weil man einfach nicht abwarten konnte, was passiert. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt kein zweites Cars & Coffee sein, dann finde ich, wäre es nur fair, jetzt nochmal auch zu beschreiben, warum denn Thresham kein weiteres Cars & Coffee ist. Ich meine, abgesehen davon, es gab eine fantastische Bratwurst. Aber auch das Thema mit Wurst und Automeeting ist ja von BMW Group Classic in München schon besetzt mit Wheels in Weißwurst, mit dem morgendlichen Treffen in der BMW Classic in regelmäßig Amtständen. Also was ist der Unterschied?
Ich würde sagen, so ein bisschen die Kernessenz von dem, was wir machen bei Elevens, ist Geschichten zu erzählen. Und wir wollen immer eine Geschichte erzählen. Dieses Mal in Form eines Events. Und dieses Mal wollten wir die Geschichte erzählen, was der Overlap ist von Skateboarding und von Racing. Also wie teilen sich da die Einstellungen. Also beim Skateboarden ist es eben dieses immer wieder die Tricks probieren, bis sie perfekt sind, bis man sie landet. Mhm. Beim Motorsport ist es immer wieder mehr und mehr zu pushen, bis man schneller ist, als der Letzte eine bessere Zeit fährt oder den hinter einem nicht vorbeizulassen. Und da gibt es so ein Overlap in Attitude. Und das wollen wir in Form dieses Events verpacken. Und wir wollen, dass Leute zusammenkommen, die eventuell sonst nicht so üblich zusammenkommen würden. Also beim Cars & Coffees wären es jetzt wirklich wahrscheinlich zu 90% nur Car-Dudes und Girls vielleicht. Und hier können es auch Leute aus der Kunst-Design-Szene oder Leute, die gar nichts mit Autos am Hut haben, aber die trotzdem dort sein wollen und abhängen wollen und generell so ein bisschen eine Vernissage-Atmosphäre zu erzeugen.
Aris, würdest du sagen, dass das tatsächlich auch eines der wirklichen Ziele ist, und zwar nicht autobegeisterte Menschen ans Thema Auto ranzuführen, weil das braucht es nicht mehr, sondern wirklich tatsächlich da genreübergreifend was auf die Beine zu stellen und wirklich vielleicht Künstler und Skater, sage ich jetzt mal, das kann man ja so nicht so einfach formulieren, aber ich mache es dir einfacher, jetzt mal ans Autothema ranzubringen, dass es eben doch was anderes ist als nur ein Vierräder, das sich von A nach B bringt oder Gequatsche über die PS-Leistung?
Ja, also wo kommen wir eigentlich her? Also ganz ehrlich, für mich persönlich, die Motivation dahinter ist, wenn du in der Kultur, in der Szene drin bist, dann fühlt sich das alles ganz schön geil an. Und wenn ich dann meine Frau und meine Kids mitnehme, dann finden die das eigentlich auch ganz schön gut. Aber wenn ich über das Thema Car Culture, Car Meet mit meiner Frau sprechen würde, ohne dass sie schon mal da gewesen ist, dann passieren da Bilder im Kopf, die will keiner sehen und da hat auch keiner Bock drauf. Und ich glaube, das größte Ziel am Ende des Tages ist nicht, dass wir möglichst viele Menschen mit ihren Autos dahin bringen, die über Autos reden wollen, sondern dass wir möglichst viele Families mit ihren Kids, möglichst viele Leute, die an Kunst interessiert sind, möglichst viele Skater hinbringen, die offen sind sozusagen für den Austausch mit anderen Kulturen, für den Austausch mit anderen Menschen. Und unsere Aufgabe als Elevens und Unknown ist es am Ende des Tages, ich sag mal, diesen kulturellen Kleber herzustellen. Wie zum Beispiel aus der Autokultur kommt ein 316i Kompakt, der ist aber in der Skate-Kultur drin, weil über Autos zu grinden und zu skaten ist halt auch ein Skate-Ding so. Mhm. Ne? Und da wird es schwierig und das war natürlich für uns auch so ein bisschen die größte Herausforderung, zu sehen, ob das aufgeht halt. Haben wir 90% Car-Geister, kommen die 10% Skate-Geister und sagen so, boah ey, diese komischen Autoaffen da, das passt ja gar nicht so. Oder haben wir irgendwie einen 50-50-Split, die Leute tauschen sich aus und haben eine gute Zeit zusammen. Das war für mich so ein paar Tage vor dem Event schon das, wo man am ehesten drüber nachgedacht hat, wenn es ums Konzept ging.
Wir müssen natürlich jetzt nochmal alle, die hier zuhören, ein bisschen abholen und ein bisschen Orientierung geben. Bei eurem Event hattet ihr einen roten BMW Kompakt, über den die Skater springen konnten im Rahmen einer Challenge. Und zusätzlich hat die BMW Group Classic das Art Car von Frank Stella vor Ort. Nur das zur Orientierung.
Die eigentliche Idee war ja, das Art Car zu nehmen und darüber zu springen mit dem Skateboard. Das hat sich herausgestellt, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee gewesen wäre. Und dann mussten wir umdisponieren und haben nach einem Auto gesucht, was vielleicht nicht alle lieben und wo es okay ist, wenn man da drüber springt.
Oder wenn ein Skateboard in der Scheibe hängt.
Ja, genau. Und das war dann ein 316i Kompakt, das wir von einem, es war ein Garagenwagen, was wir von einem Rentner gekauft haben. Und als wir den abgeholt haben und auf den Trailer gefahren haben, hat es schon in der Seele wehgetan. Und wir haben dem auch nicht gesagt, was wir damit machen.
Ich denke, der hat er ist wiedergeboren in einer wunderbaren Variante. Also ich glaube, es zeugt von ausgesprochenem Selbstbewusstsein, auf die Idee zu kommen, über ein Artcar mit Skater springen zu lassen. Ich finde die Gedanken per se ganz gut. Bin sehr überrascht, dass das nicht stattgefunden hat. Wundert mich eigentlich.
Verstehen wir gar nicht.
Aber nicht das, was ich sagen will. Also das Frank Stella Auto war da und für die, die das nicht kennen, natürlich gerne mal die Suchmaschine eures Vertrauens anwerfen und mal schauen. Es ist ein E9 3.0 CLS in einer wirklich coolen Livery. Und dazu kann ich nur sagen, dass eine meiner ersten Pressereisen mit BMW war zum Hockenheimring, damals noch der DTM. Und da gab es einen Legend Run before, also vor dem eigentlichen laufenden Demonstrationsrennen mit den M1 Pro Cars. Wow. Und BMW hat natürlich das Warhol Car mitgenommen und natürlich auch fahren lassen, was ich auch sehr mutig finde. Und was das Coole war, da natürlich Andy Warhol nicht mehr unter uns weilte zu dem Zeitpunkt. Wer da war, war Frank Stella und es war für mich natürlich mega, mit ihm Interview zu machen. Das war absolut legendär und er ist auch mitgefahren, also als Beifahrer in dem Auto. Und er sagte in dem Interview, dass er ist ja danach nochmal gefragt worden, ein Auto zu in einem M1 Pro Car zu designen, was nicht als offizielles Art Car anerkannt wird. Brauchen wir nicht weiter eingehen. Aber er sagte eigentlich Ähnliches, wenn ich das, ich gebe es jetzt nicht wörtlich wieder, weil ich es nur schwammig im Gedächtnis habe, man kann es aber nachlesen. Und er sagte, dass einfach das Schöne ist, wenn Kunst nahbar gemacht wird. Und das ist ihm total wichtig. Ich finde, das klingt nur ein bisschen schwierig, weil ja die Künstler, wenn sie zu Lebzeiten erfolgreich sind, auch extrem erfolgreich sind, weil Galeristen einfach die besten Autohändler der Welt sind. Ich finde, Galeristen, von denen können Autohändler noch was lernen. Aber da muss man einfach sagen, dass es wirklich fantastisch aussieht. Und wie gesagt, es sieht eigentlich aus wie ein Matheheft auf Rädern, dann, wo jemand drauf gezeichnet hat, geometrische Form. Also das drückt, glaube ich, das Art Car am besten aus. Jetzt kommen wir mal nach diesem langen Monolog meinerseits. Was ich erstaunlich fand, war die Begeisterung für dieses Auto. Und zwar bei Jung und Alt und bei Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben gewusst haben, wer Frank Stella ist. Hätte ich auch nicht gewusst, hätte ich nicht das Interview vor einigen Jahren gemacht. Aber einfach zu sagen, ey, das ist ja richtig cool. Und dann sieht man eben auch, wenn dann Georg den E9 Outlaw mitbringt, mit dem M-Motor, modernen M-Motor drin und so weiter. Da denkt man, ah cool, hat sich einer richtig Gedanken gemacht und ein Auto getunt. Und ich habe ja den Schwitz immer gemacht, ich meine, das Auto ist wahrscheinlich mehr wert als alle Autos, die da parken und das Grundstück noch dazu, spielt aber auch keine Rolle, aber diese Liebe dazu zeigt einfach, dass wirklich Ästhetik und Kunst mit dem Thema Automobil zusammenpasst und ich glaube, deswegen war das auch so ein erfolgreiches Event für euch, um ganz ehrlich zu sein. Oder seht ihr das anders?
Nee, wir haben absolut. Wir haben auch viel Zeit darauf, also ne, wir verbringen sehr viel Zeit damit, dann auch die Autos auszuwählen, ja. Also da, wir hatten noch ein E36 SCW da. Das ist jetzt kein Art Car, aber es hat so das so symbolisiert, was so das Mindset so ist, ja.
Auch die amerikanischen Autos, also eben nicht nur BMW, da war ja auch eine alte Racing Corvette, eine Original aus Kalifornien und ein Shelby GT350, die diese Attitude aus dieser Ära ja genauso gut symbolisieren und dann eben dieses Art Car, das war eigentlich, als wir dieses Event wochenlang geplant haben, das war einfach ein bisschen unser Ziel auch, dieses Art Car in ein Setting zu legen, was keiner erwartet und was keiner sonst je gesehen hat, weil sonst sieht man das Auto eigentlich immer hinter abgesperrtem Band im Museum, was ja auch ist super schön, aber hat auch ein bestimmtes restriktives Feeling.
Ja, klar.
Und da muss man echt sagen, dass es erstens wirklich eine Ehre ist, dass das Auto da bei uns stehen durfte und dass BMW Classic so ein Vertrauen uns in die Hände gelegt hat, zu sagen, okay, macht mal. Und das Ziel haben wir, glaube ich, erfüllt, dass die Leute Emotionen spüren und, wie du auch schon so gut gesagt hast, die Kunst zu den Leuten nahezubringen.
Und Fun Fact, ja. Das BMW Art Car von Frank Stella, warum genau dieses Auto? Weil dieses Auto 1976 in Le Mans gefahren ist, also das tatsächliche Art Car. Und das symbolisiert genau dieses Thrashen für uns, ja, also gib's ihm, obwohl es ein Einzelstück ist, fahren wir damit jetzt rennen.
Ich meine, eine super Analogie und auch eine super Verbindung, das finde ich total gut. Jetzt hattet ihr ja auch Künstler da, die tatsächlich für das Event auch Kunst produziert haben oder Kunst kreiert haben. Wer war der Künstler oder wer waren die Künstler?
Ja, das war einmal Subclass, also Andy Sider heißt er, aber er ist eher bekannt als Subclass und Cyril Verbrugge. Das waren die zwei Künstler. Dann hatten wir auch noch ein Künstlerkollektiv oder wie, Aris, du kennst die besser?
Ja, genau. Im Prinzip Modellbauer oder Künstler, die im Prinzip sich auch ein bisschen auf Skulpturenbau, Modellbau fokussieren. Das ist Dima und Leo von Shape S. Und die haben im Prinzip sich überlegt, wie können wir dieses Thema Skateboard und Rennsportlegenden zusammenführen. Und deren Antwort war, was braucht ein jeder Skater, um sozusagen diesen Sport zu betreiben? Nicht viel, außer ein Skateboard und Schuhe. Und da haben sie sich im Prinzip das Thema Schuhe herausgepickt und haben dann zum Beispiel eine super bekannte Silhouette, einen super bekannten Schuh von Vans, von Steve Caballero genommen und diesen Schuh aber neu interpretiert mit visuellen Elementen, die zum Beispiel auf dem Frank Stella vorkamen. Das heißt, diese Schachbrettmuster oder auch Reliefs im Prinzip, die Formen und die Oberflächen von Kühlerapplikationen, von Kühlergrills etc. und haben daraus sozusagen ein 3D-Modell geschaffen, das heißt ein 3D gedruckt und hochwertig lackiert. Und da hatten wir aber noch 10 Schuhe, die dann wirklich aus Beton gegossen waren, die wir ausgestellt haben.
Die Sopranos würden Betonschuhe auch gerne als Kunstwerk haben und vielleicht auch für andere.
Aber ja, sag. Ja. Ein schöner Moment, weil du nach den Künstlern gefragt hast, war tatsächlich, als wir mit den Künstlern gebrainstormt haben und relativ schnell die wirklich ein Lächeln aufs Gesicht bekommen haben, genickt haben, als sie die Artcast gehört haben, das Thema und sofort gesagt haben, ja, ey, absolut, sofort Bock, ich habe die und die und die und die. Und dass die Künstler dann selber so anfangen, Ideen rauszuwerfen. Das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. Und was wir dann versuchen, den Leuten zu geben, wenn sie zu einem Event kommen, dass sie das hoffentlich selber auch so ein bisschen fühlen und spüren.
Wollen wir noch mal ein bisschen über euch persönlich sprechen, weil da gibt's, finde ich, auch viele spannende Geschichten. Robert, du teilst ja deine persönliche Meinung über Autos, über deinen YouTube-Channel und Instagram. Wie ist es denn dazu gekommen?
Wie es dazu gekommen ist, ist, dass ich eigentlich die Möglichkeit sah, zwei meiner großen Leidenschaften zusammenzubringen. Das ist einmal natürlich das Autofahren, die Autos generell, vor allem die analogen Autos, deswegen heißt es ja Heel & Toe, und das Filmemachen.
Und du bist ja auch der ungekrönte bayerische Driftkönig, jedenfalls wenn es nach Sretten und anderen geht und auch deinen Videos zufolge. Also Sretten lernt ja, glaube ich, gerade Driften, von jedenfalls hat er mir das erzählt, dass ihr euch gerne trifft und ihr dann unterwegs seid. Darüber hat er in unserem Podcast nichts erzählt, aber auch den könnt ihr in unserem Channel finden. Es war eine sehr lustige Episode, weil mit Sretten zu reden, der ja es geschafft hat, das Fulltime zu machen, was er tut, nämlich das Restaurieren von BMWs und auch immer das, die interessanten Autos finden, ist schon sehr spannend. Also, der Driftkönig. da gab es ja auch mal eine Phase, wo es aus der du auch gelernt hast, sage ich jetzt mal.
Ja, erstens, es ist mir eine große Ehre. Danke dafür. Wir hatten vorhin kurz über das Gaming gesprochen und da ging es tatsächlich los. Also, früher nach der Schule immer mit einem Kumpel online geraced, anstatt Hausaufgaben zu machen. Und da hat man schon gelernt, irgendwie dem ausschwenkenden Heck gegenzusteuern. Und dann hat sich das irgendwann neurologisch ins Gehirn eingepflanzt. Und dann die erste Minute, wo ich meinen Führerschein hatte, ging's los. Und dann einfach immer, so oft es geht, irgendwie versucht zu üben, auf Trackdays gegangen, auf Schneedrifttrainings. Und das ist für mich irgendwie die befriedigendste Art zu fahren. Und das ist irgendwie quer und an der Kante vom Limit oder über dem Limit heraus. Und das macht einfach Spaß. Simple as that.
Es gibt auch ein Video, wo du das BMW 1M Coupé feierst. Und witzigerweise, eine der nächsten Ausgaben von Classic Hard ist mit Tim Burton, alias Schmier 150. Und der hat ja das Gleiche findet er zumindest, feiert er den 1M auch, weil er hat sich gerade einen sehr günstigen gekauft, den er jetzt ein bisschen herrichtet. Driftest du da auf offener Straße oder wie machst du das? Gerade das Video ist ja ziemlich brachial.
Also interessanterweise, oftmals, wenn man diese Videos sieht, steht ja unten dran Stunt Driver, Closed Roads, und dann ziehen die Leute immer ein Auge runter und sagen, ja, ist ja klar. Und das war genauso bei dem Video auch, weil ich auch diesen Text unten drunter stehen hatte und viele Leute haben gesagt, ist ja klar. Aber es war wirklich eine abgesperrte Strecke. Ich habe einen Verkehrsübungsplatz gemietet. Ich werde nicht sagen, wo der ist, weil sonst würde jeder dort anrufen, um den zu mieten. Und wir hatten circa 2-3 Stunden Zeit, alles zu machen, was wir machen wollten. Und da haben wir die Reifen vernichtet und gefilmt von dem 1RM. Und das war in einem wunderschönen Weingebirge mit tiefstehender Sonne. Und das hat dazu geführt, dass man diesen 1RM einfach super schön darstellen konnte.
Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade gestern hatte ich ein Erlebnis, dass auch wieder eine Ampel mit durchdrehenden Reifen und in einem leichten Drift um eine Kurve im öffentlichen Verkehr. Das ist, ist es ziemlich idiotisch und dumm. Man kriegt keine Kudos dafür, sondern eigentlich nur Kopfschütte, wenn man das erzielen möchte. Dann hat man eh ein kleines Problem. Und es tut auch der Sache nicht gut, weil das genau die Sorgen von Menschen erfüllt, die sich einfach sagen, naja, so kriegen wir eine Verkehrswende und eine Automobilwende nicht hin. Deswegen schaut euch diese Videos an, seid inspiriert, aber seid auch ein bisschen vernünftig, was das Ganze angeht. Und ich glaube, dass wir dann noch weitere Feste feiern können, wie bei Thresham. Das trägt dann dazu bei, dass da eben dann auch die Städte und Gemeinden sagen, ja cool, das ist ein Treffen, ein Autobietreffen, da benehmen sich alle, das ist in Ordnung, das machen wir dann, wir sorgen nicht für Angst. Ares, du bist ja gerne jemand, der nicht nur gerne fährt, aber auch sehr gerne an sein Auto schraubt, ist das richtig?
Wenn genug Zeit dafür da ist, ja, also generell schon. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich jetzt finanziell nicht so ausgestattet bin, dass ich mir im Prinzip Track-Ready-Track-Tools sozusagen einfach so kaufen kann, sondern da ein bisschen selber reinstecken muss in Arbeit. Und ja, auch der Background, mein Schwiegerpapa hat dazu beigetragen, wir bauen gerade ein Haus, da kommt eine Hebebühne rein und sobald das drin ist, geht es dann auch ein bisschen auf einem neuen Level hoffentlich los.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich möchte eine Sache noch mitschieben, die für mich ganz spannend ist. Und zwar die Firma, also eure Firma, unter der die Events macht, Heap und Robert, heißt Elevens, ja. Jetzt muss man aber, wie kommt denn der Name zustande?
Das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, Elevens kann man mit einigen Sachen verwechseln, aber tatsächlich nicht mit dem neuen Elfer. Es kam eher so zustande, dass Heap und ich uns ja, vor es überhaupt irgendwas hieß, uns regelmäßig getroffen haben zwischen Weisach und Sindelfing, um einfach unsere Ideen zusammenzubringen. Und irgendwann wurden die Ideen konkreter und wir haben auch angefangen, seriösere Dinge zu machen. Und wir haben gesagt, komm, lass dir einen Namen geben. Und da sind wir irgendwie auf den Begriff Elevens gestoßen, was ein amerikanischer Begriff ist für, wenn man einen Burnout macht. Mhm. Also einfach zwei Striche auf der Straße ziehen, die wie eine Elf aussehen. Und wir dachten, hey, das passt irgendwie zu unserer Attitude ganz gut. Und zudem hat es auch den schönen Zufall, dass zwei gleiche schwarze Striche auch irgendwie für uns beide stehen, also uns zwei Personen. Mhm. Und genau.
Dazu muss man auch sagen, dass natürlich im Englischen wird die Eins einfach nur als ein senkrechter Strich geschrieben, nicht mit unserem schönen Häkchen noch dran, was wir aus dem Arabischen übernommen haben. Aber deswegen natürlich auch dann Elevens beim Burnout. Das finde ich tatsächlich ganz schön und das S drückt ja auch noch mit aus, dass da noch viele Leute mit dranhängen, eben Ares, Benjamin, unzählige mehr, die noch mit dran beteiligt sind. Das heißt, ihr seid da eben offen, viele an euren Tisch zu holen.
Absolut, ja.
Was noch auffällt, und das ist tatsächlich eine schöne Geschichte, ein Thema neu aufzugreifen und nichts anderes macht ihr ja. Also klar kann man sagen, Artcast gibt es schon ein bisschen länger, seit Ende der 70er Jahre oder Mitte, Ende der 70er Jahre, aber eben diese Kombination aus verschiedenen Kulturbereichen, Kulturwelten, die zusammenzubringen, also quasi der Connector dazwischen zu sein. Das hat das Fußballmagazin Elf Freunde hat das ja auch auf eine Art und Weise gemacht. Ein Urthema Fußball, was ja glaube ich in der deutschen Genese so tief verwurzelt ist, wie auch das Thema Automobil, aber eben komplett anders aufgegriffen und komplett artfremde Kooperationen und Dinge gemacht. Seht ihr euch ein bisschen in dieser Tradition auch? Also ich weiß nicht, kennt ihr Elf Freunde, das Magazin?
Also wir sind jetzt nicht so fußballnah, wir persönlich. Mhm. Das war jetzt auch gar keine Absicht, aber ich glaube, die Absicht ist schon, alle Erwartungen möglicherweise zu brechen oder auch Sachen zu machen, die nicht erwartet sind. Und da würde sich Fußball definitiv nicht ausschließen.
Was ist denn als nächstes geplant? Was ist denn das nächste Event? Wo kann man zu euch kommen? Wo kann man euch sehen und treffen, um gemeinsam mit euch Grenzüberschreitungen im kulturellen Sinne zu erleben?
Das nächste Thema, um einen kleinen Teaser zu geben, das nächste Thema beschäftigt sich mit den 90er Jahren und dem mit allem, was da drum gehört. Wir hatten immer als Titelbild aus American Psycho, der Schauspieler fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Christian Bale.
Ja.
Genau.
Das war so die Stimmung, die wir einfangen wollen. Und wir wollen uns ein bisschen, es soll mal keine Racecast geben. Jetzt haben wir zweimal mit Rennwagen was gemacht. Jetzt und BMW hat noch so viel mehr zu bieten. Und da wollen wir einfach so gucken, was wir aus den Sachen machen können.
Wir sind gespannt. Was ist das? Wann dürfen wir damit rechnen? Wann meint ihr, geht's wieder los?
Ja, wir haben jetzt mal so als Ziel uns gesetzt, ein bisschen späteren Season Opener zu machen. Und ja, wenn wir da so ein Datum haben, dann gehen wir das über die unsere ganzen Kanäle, die wir haben, alles mal preis. Und dann hoffen wir und freuen uns auf das nächste Event.
Dann kann ich aber nur sagen, wenn halt die Inspiration Patrick Bateman ist, dann gebe ich nur einen lieben Gruß an die BMW Group Classic und ich würde Einlasskontrollen fordern, wo keine Äxte erlaubt sind. Das ist das, was ich da glaube ich mit auf den Weg geben möchte. Lieben Ares und Robert, vielen lieben Dank, dass ihr die Mühe gemacht habt, uns heute hier mit zu begleiten und auch mal eure Geschichte zu erzählen und mehr auch von euren Eventreihen zu sprechen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei war. Robert, dir eine gute Nacht und Ares, Heap und mir einen etwas müden Tag.
vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
Danke.
Und dass das alles so gut klappt, funktioniert natürlich nur mit einem großartigen Team. Und hier möchte ich mich bedanken für die Hilfe von Friedrich von Königswald, die uns immer dabei hilft, dass wir die richtigen Themen finden und auch immer am richtigen Ball bleiben. Achtung, Elf-Freunde-Analogie. und natürlich, dass wir gut klingen, liegt daran, dass Alex und Markus im Szenario-Studio München dafür sorgen, dass alles gut klingt. Und dann haben wir jemanden, der wirklich das wichtigste Glied in der gesamten Geschichte ist. Und zwar ist es Robin Seiser, der von Shot One agenturseitig hier die Fäden alle zusammenführt und zusammenhält. Wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann würden wir uns sehr freuen über eine hohe Bewertung. Sehr viele Sterne. Je mehr Sterne, desto besser. Auch wenn wir der BMW Group Podcast sind, haben wir nichts gegen Sterne. Und deswegen würden wir uns darüber sehr freuen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr keine zukünftige Folge von Classic Hard, dem BMW Group Classic Podcast. Das war JP mit drei Freunden auf Deutsch. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lieben Dank an euch und einen schönen Tag und schönen Abend. Bye, bye.
Ciao.
Danke. Ciao, ciao.